willkommen auf meinem Podcast Glücklich sein ist eine Entscheidung. Mein Name ist Greta Silva und heute haben wir das Thema Streit beenden. 12 Wege, um aus festgefahrenen Diskussionen wieder rauszukommen. Ich habe mal ein paar Situationen aus meinem Leben sozusagen gesammelt und die haben ganz unterschiedliche Ansätze und vielleicht ist da ja auch etwas für dich dabei. Und das sind nicht nur Diskussionen im Job oder so, das ist gemischt in Familie und unter Geschwistern, also alles, was das Leben da so für uns bereithält. Ich fange mal mit einer Geschichte aus dem Job an, weil die für mich nachher zu so einem unglaublich erhellenden Moment geführt hat. Ich durfte damals beruflich große Hotels einrichten und aufgrund der Größe des Projektes sogar Möbel selber entwerfen. Und dann wurde das ausgeschrieben und Möbelhersteller haben sich beworben, diese Entwürfe von mir umzusetzen. Also ich flog zu denen, und weil die meinten, das können sie alles umsetzen, und wir wollten Details besprechen. Und ich sag mal aus der Rückbesinnung, gefühlt 2 Stunden haben die auf mich eingeredet, wieso das eigentlich alles nicht geht. Und ich wurde immer saurer und dachte, wieso haben die sich überhaupt beworben? Wieso behaupten die überhaupt, dass die können das umsetzen? Und habe dann so getan, als müsste ich mir die Hände waschen. So, ich sehe mich da so noch vor dem Spiegel stehen und denke, deswegen bist du nicht runtergefahren. Was wollen die? Wollen die dir irgendwie eine 0815-Lösung verkaufen, die viel billiger letztendlich wäre oder wie auch immer? Also ich war schon sauer und bin zurückgegangen und habe gesagt, okay, ab sofort reden wir nicht mehr darüber, was nicht geht. Ab sofort gucken wir, wie weit können Sie denn mitgehen? Ab wo sagen Sie hier, das geht nicht mehr? Und das wollte ich ganz genau benannt wissen. Und dann haben die nachher noch ihre Meister aus der Werkstatt geholt, weil sie gewisse Sachen nicht beantworten konnten. Also die Geschäftsführung, mit der ich da zusammensaß. Und letztendlich, um das abzukürzen, ließ sich alles umsetzen, was ich da für Ideen hatte. Und die hatten es nur noch nicht gemacht. Die hatten Grenzen im Kopf, die ich nicht hatte. Und daraus habe ich für mich den Satz abgeleitet, Nichtwissen ist ein Vorteil. Du denkst viel freier, du denkst viel offener, du hast ganz andere Möglichkeiten. Und das hat mich wirklich, ich rede jetzt, wie alt war ich denn da? Das war... das war vor mehr als 26 Jahren, also eingeweiht wurde das nämlich Millennium, deswegen weiß ich das, also sagen wir mal vor 30 Jahren ungefähr, da war ich dann 48, kann das denn wirklich sein, ich bin 48, so lange, ja mein Gott, noch eins, also ein paar Jahre her. Und das heißt, danach bin ich in Projekte reingesprungen, von denen ich keine Ahnung hatte, und das mache ich ja heute auch noch so. Also so lange ist dieses Beispiel, so lange hat sich das bei mir eingebrannt, weil ich wirklich gemerkt habe, ich hätte jetzt auch auf den Tisch hauen können und hätte sagen können, also liebe Herren, es waren alles Herren, lassen Sie mich überhaupt kommen, wieso behaupten Sie, Sie könnten das umsetzen, und jetzt bin ich hier nur und höre mir 2 Stunden an, dass es nicht geht und wie verrückt meine Ideen seien und so etwas, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also es hätte da also auch schon mal richtig knallen können, und so sind wir wieder zurückgegangen. Wo haben wir denn irgendwo eine Gemeinsamkeit? Wo kann man denn drauf aufbauen, und würde mir das ausreichen und so etwas? Würde ich Kompromisse machen wollen und so? Nein, es ließ sich dann alles umsetzen. Also die wollten ja auch den Auftrag haben, ne? Also insofern war das also da schon mal eine große Möglichkeit, das zu entwirren, also zu gucken, wo ist unser kleinster gemeinsamer Nenner, was können wir daraus machen, ne? Und so, wo stehen wir da? So, was anderes erinnere ich auch noch sehr gut. Ich habe das, glaube ich, von irgendjemandem anders mal gehört, sich körperlich nebeneinander zu stellen. Also Ich finde, Eheleute stehen sich so oft im Konflikt oder nein, in unterschiedlichen Einstellungen in Sachen Kindererziehung gegenüber. Und gerade da, finde ich, kann man das ganz toll machen, dass man sich einfach mal körperlich nebeneinander stellt und sagt, okay, da vorne, da ist das Problem. Wie lösen wir das mit dem Kind? Da gibt's, ne, das, da haben ja beide ein vitales Interesse, dass das gelöst wird. Und wenn man jetzt nicht das Problem so zwischen sich hat, ich weiß, das ist jetzt einfach bildlich gesprochen, für mich fühlte sich das deutlich anders an, dass wir sagten, Mensch, wir müssen das irgendwie hinkriegen, dass wir da, dass das also gut läuft und so. Und der eine wollte rechts rum, der andere links rum. Und dieses also als gemeinsames Projekt zu sehen, das zu lösen. Vielleicht ist das auch für dich manchmal anwendbar. Ich denke, hier ist nicht jedes für jeden und für jede Situation oder so, sondern das ist einfach mal so eine Zusammenstellung von verschiedenen Sachen, wo wir schauen können, wie wir da ja, Luft reinkriegen. Und Luft reinkriegen können wir auch durch eine Pause. Also, ich kenne das, dass man sich auch manchmal so verhakelt und so grummelig wird, vor allen Dingen, wenn man nicht ausgeschlafen ist, wenn man, ich weiß nicht was, also auch noch so körperliche Erschöpfung oder sowas alles dazu kommt, dann sind, glaube ich, alle nicht so geduldig, wie man das wäre, wenn man jetzt also da völlig entspannt wäre. Und dass man da sagt, weißt was, ich glaube, wir müssen das einfach mal vertagen. Lass uns eine Pause machen. Lass uns morgen noch mal darüber reden oder ne, wenn man schon weiß, die ganze Woche ist jetzt hier stressig, lass es uns dann und dann einfach noch mal anschauen und gucken, wie wir das gelöst kriegen. Denn beide wollen ja, davon gehen wir jetzt einfach mal aus, nicht in dieser Streitsituation bleiben. Das ist ja für beide oder für alle Beteiligten, manchmal sind ja auch noch mehr involviert, ist das ja eine sehr, sehr stressige Situation, die ganz viel ja, Kraft kostet und also auf jeden Fall nicht angenehm ist. Dann gibt es natürlich auch noch, die fällt mir als erstes unter Geschwistern ein, dass man immer noch davon ausgeht, die Person ist ja immer noch so ähnlich, wie sie damals als Kind war. Also nach dem Motto, ja, die habe ich auch gar nicht anders erwartet, die war ja immer schon so und so oder der war ja immer schon so und so. Also da glaube ich, ist eine ganz große Falle und ich bei mir habe das auch schon oft oder öfter festgestellt, dass ich mit so einer anderen Erwartungshaltung an solche Personen herangehe, die ich schon so lange kenne und die mich vielleicht auch schon mal irgendwo enttäuscht haben oder auch im Positiven, ne? Der einen Person gehe ich mit geöffneten Armen und fliegenden Fahnen entgegen und der anderen Person doch eher zurückhaltend oder so. Also hier gab es auch mal in der angeheirateten Familie, also ich habe diesen Onkel erst sehr spät kennengelernt. Das heißt, ich hatte überhaupt keinen Berührungsstress mit denen, weil ich die ganzen alten Geschichten ja gar nicht kannte, ne? Ich heiratete da ja rein in diese Familie. Also insofern habe ich dann immer gesagt, ihr könnt mich Weihnachten da so gerne neben denen setzen oder irgendwie sowas, da habe ich da gar kein Problem mit. Und ich konnte den auch relativ unverfänglich ansprechen, weil er hatte, kennt ihr diesen Ausdruck? Bullerkopf? Nee, ich glaube, der ist nicht geläufig. Nee. Das war so, der blubberte da oft mal einfach so blöde Bemerkungen rein. Der war nicht boshaft oder sowas, sondern vielleicht ungeschickt oder wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich mir den dann mal zur Seite genommen und habe gesagt, Mensch, du, ich glaube, du hast hier so einen gewissen Charme, aber der passt irgendwie besser zu deinen Motorradfreunden und zu deinen Segelfreunden und so. Und dann nahm er mich so ein bisschen da so väterlich in den Arm und so, ja, hast ja recht, Mädchen, hast ja recht oder so. Also, es macht einen Unterschied, ob es da schon eine leicht gestresste Vergangenheit gibt oder ob man unbelastet an eine Person herangeht. Und also deswegen dieser Vergleich, Verwandtschaft oder Freunde aus Kindertagen vielleicht oder so, wo man nicht einkalkuliert, dass derjenige auch gewachsen ist, dass der auch dazu gelernt hat, dass der sich verändert hat oder so, sondern andere machen das vielleicht auch mit einem selber, dass man immer wieder auf diese Rolle zurückgeworfen wird, was unfair ist. Also wenn wir da nüchtern drüber nachdenken oder auch wenn ich nüchtern darüber nachdenke, ist mir das völlig klar. Und trotzdem falle ich da manchmal rein in diese, dann dieses Schulterzucken und sagen, ja, war ja immer schon so, ist ja klar, war ja damals schon so. Und sich dessen bewusst zu sein, vielleicht erstmal so anfangen und dann zu gucken, wie wäre es denn, wenn ich diese Person völlig neu jetzt kennenlernen würde? Also ohne diese alten Muster im Kopf, ohne dieses, ja, der war schon immer so und der hat ja damals das und das verbrochen oder der hat ja, was weiß ich, da auf dem Schulfest da die Fensterscheibe eingeschlagen oder und ich weiß nicht, was es für Lappalien sind oder große Sachen, wie auch immer. Wie wäre es, wenn ich diese Person heute neu kennenlernen würde? Wäre die nicht spannend? Wäre sie nicht interessant, aufregend, würde ich sie nicht näher kennenlernen wollen? Das ist ja auch so etwas, da würde ich mal sagen, unter Eheleuten. Wir glauben zu wissen, was der andere antwortet. Vielleicht auch Kinder, Eltern oder so, oder dass wir uns gar nicht mehr die Mühe machen zu fragen, weil wir ja angeblich wissen, wie derjenige antwortet. Und also ich fände es unglaublich schön, wenn Eheleute es schaffen, neugierig aufeinander zu sein, immer davon auszugehen, welche Version bist du heute? Wer von heute, die Version, die kenne ich ja noch gar nicht, die denkt bestimmt ganz neu. Okay, ich überspitze das jetzt, ne? Dürft ihr auch gerne ein bisschen mit hochgezogener Augenbraue euch anhören, aber so dieses, wenn uns das gelingt, so, aha, so denkst du also heute darüber. Ich habe das bei mir auch in Sachen Kindererziehung und es gab es auch bei mir zu Hause, da war es unter dem Deckmantel, damit wollen wir Papi nicht belasten oder so. Es gab Sachen, die, da war uns allen klar. Ich habe ja noch zwei Geschwister, wir waren drei Mädchen zu Hause. Ich bin die Kleine. Und sonst fängt da ja nochmal wieder die Litanei an. Und wir haben das jetzt alles schon geklärt und so. Oder auch, das ist auch ein natürlicher Verlauf. Mein Mann war natürlich nicht so in diese Schulgeschichten der Kinder eingebunden. Und ich glaube, es war nur mal in der Grundschulzeit passiert, dass der da mal zum Elternabend ging, bis die Kinder sagten, nee, also das hat keinen Zweck. Der versteht davon nichts und meint dann, er müsste seine Kinder verteidigen und mit der Faust auf den Tisch hauen und so. Und das war also nicht wirklich förderlich. Also diese Sachen meine ich so, was teilt man mit, aber wenn es die Möglichkeit gibt, dass man wenigstens die dass das nicht so eine Spaltung wird, sondern dass, was weiß ich, dann die Leute untereinander nur mal darüber sprechen und sagen, übrigens da und da läuft die Welle gerade so und so oder in der Schule ist dieses und jenes los und ist gerade ein großes Thema da, aber das haben wir alles ganz gut im Laufen und oder wenn du da mal was hörst, sag mir Bescheid, ne? Wenn die Kinder dir da mal was sagen oder so, dass es da wieder was Gemeinsames gibt, also es macht sicherlich Sinn, ich will jetzt hier nicht sagen, alles muss immer im großen Familienkreis besprochen werden oder so. Ich glaube, das ist außerhalb der Wirklichkeit. Aber dass man da doch immer wieder Gemeinsamkeiten sucht und sagt einfach nur für dich, das ist in guten, läuft in guten Bahnen oder ich habe es im Blick oder so etwas, ist damit auch, glaube ich, schon mal viel gewonnen, richtig viel gewonnen. Ja, ich getraue mich mal hier Fragen zu stellen, die ich aus dem Buch habe. Das liegt hier gerade. von Michael Kers, 199 Fragen an dich selbst. Und da ist mir eine Sache sehr noch im Bewusstsein geblieben. Ich habe es vor einigen Jahren gelesen. Ein tolles Buch kann ich nur empfehlen. Das lautete: Was muss ich machen, um dein Problem auch zu haben? Ich weiß, es ist eine sehr provokante Frage, aber man guckt plötzlich anders auf das Problem. Und die zweite Frage war so ähnlich wie: Und was muss ich machen, um dieses Problem unbedingt zu behalten? Dann schaut man nämlich darauf, was ist mein eigener Anteil? Was ist mein eigener Anteil an diesem Problem? Und das gibt so viel mehr Raum, um da noch mal neu hinzugucken. Oder was müsste ich deiner Meinung nach verstehen, damit mir dein Problem logisch erscheint? Wo merkst du, dass ich irgendwas nicht richtig verstehe? Also da so Fragen zu stellen, die da mal tiefer reingehen und die auch der anderen Seite durchaus signalisieren, du meinst es ernst. Du willst verstehen, du willst zu einer Lösung kommen, die für beide gut ist. Denn oftmals, das muss man hier ja zwischendurch auch nochmal reinwerfen, geht es um Machtspiele. Das hat gar nichts mit dem Problem an sich zu tun, ob da die Gardine rot oder blau sein soll, sondern wer hat hier die Macht? Das merkt man im Job ja auch ganz viel, aber auch unter Paaren und vielleicht auch im Freundeskreis oder so. Und da zu gucken, worum geht es wirklich? Worum geht es wirklich? Und das klärt sich schon, wenn man diese Frage stellt und sie auch ernst meint. Was spürst du, was verstehe ich nicht an deinem Problem? Wo ist der Teil in mir? Und das, glaube ich, verändert auch mal unglaublich viel von der Blickrichtung, wie wir auf Probleme schauen. Und ich glaube, dass es illusorisch wäre, wenn wir glauben würden, wir könnten irgendwie das Leben gehen, ohne Probleme zu haben, ohne Diskussionen zu haben, ohne Meinungsverschiedenheiten zu haben. Die gehören dazu. Die gehören einfach dazu. Also, ich mache das aber noch nicht lange, habe jetzt so eine Antwort für mich alleine, dass ich denke, aha, hier darfst du wieder etwas lernen, hier darfst du wachsen. Also nicht erst sauer zu sein und zu sagen, oh Mann, was ist denn das wieder für ein Problem oder so, versuche ich für mich, das dürft ihr aber durchaus auch ein bisschen seltsam finden, für mich zu gucken, geh mal positiv ran, was kannst du hier lernen, was kannst du hier begreifen, und das gehört irgendwie dazu. Es geht ja nicht um dieses Nachgeben, also wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt deine Sicht verstanden, heißt das noch lange nicht, es heißt noch lange nicht, ich bin jetzt auf deiner Seite. Überhaupt nicht. Das war für mich auch eine ganz wichtige Erfahrung. Danke für die Erklärung. Danke, ich kann das jetzt nachvollziehen, dass du so denkst. Aber ich habe trotzdem und ich habe diese Version. Und dann liegen da zwei im Idealfall von beiden Seiten Verstandene. Ne? Was weiß ich. Ich nehme jetzt mal das Beispiel damals, Corona-Impfung, ja oder nein. Innerhalb meiner Familie gab es beide Lager und jede war nachvollziehbar. Die eine hatte in ihrer Ursprungsfamilie, also angeheiratete Person in ihrer Ursprungsfamilie, jemanden, der ganz böse an Corona erkrankt war und fast gestorben war. Und da erschien Impfung die einzige Rettung. Und eine andere Person hatte eine Kollegin, die vom Impfen, und das war auch nachgewiesen und auch bescheinigt oder wie sowas hieß, hatte die eine halbseitige Gesichtslähmung bekommen. Und die sagte, nee, Impfen, nein, danke. So, jeder hatte seine Gründe. Und Sowas meine ich, dass man das akzeptieren kann. Und deswegen muss man aber nicht sofort auf diese andere Seite springen. Man selber hat ja seine anderen Argumente. Und da mit Respekt und Hochachtung ranzugehen und zu sagen, ich kann dich völlig verstehen, würde ich in deiner Stelle vielleicht genauso reagieren. Aber ich habe einen anderen Hintergrund. Oder ne, ich bin mein Leben lang immer schon in Heilpraktikerhänden gewesen. Wie auch immer, was auch immer. Da ist das, also das nicht heißt, wenn ich den anderen verstehe, muss ich automatisch auf seiner Seite sein. Nein. Da dann diese Freiheit, diese Achtung voreinander. Wir dürfen auch unterschiedlicher Meinung sein. Da gibt es doch... We agree that we disagree, ne? Also auf Englisch, aber also wir stimmen überein, dass wir nicht übereinstimmen. So dieses kleine Wortspiel dabei. Und dass jeder es nach bestem Wissen und Gewissen macht. Dass jeder möchte, dass es gut wird. Und dann eben auch nochmal zu so einer anderen Seite, vielleicht ist da nicht das Wort Konflikt der richtige Begriff, sondern dass man da schaut, es kann zu, nennen wir es mal, Schwierigkeiten führen, wenn der eine nicht möchte, dass sich der andere verändert. Also für mich ist selbstverständlich, dass wir uns verändern. Ich habe zwar am Anfang meiner Ehe gedacht, wir gehen jetzt nebeneinander Hand in Hand, mein Mann und ich, nebeneinander Hand in Hand durchs Leben. Aber das ist nicht so und das halte ich heute für normal. Der eine, was weiß ich, also ich habe Kinder bekommen, habe mich ganz anders entwickelt, da ging da so eine ganz neue Welten in mir auf. Mein Mann war auch ein ganz begeisterter Vater und so, aber das waren andere Welten. Also der eine, oder mein Mann macht eine Beförderung und ist dadurch irgendwie in anderen Welten unterwegs. Jemand geht 3 Schritte vor und der andere ist noch hier hinten. Ich mache euch das hier gerade mit meinen Händen vor, das nützt aber nicht viel. Dass man das aushält, dass man weiß, was könnte ich tun oder was könnte der eine tun, damit er diese neue Welt des anderen versteht und da einen anderen Einblick hat. Oder ich wünsche mir für beide Seiten die Geduld, dass man sagt, ja, das ist, jetzt denkt man nicht, oh, ich habe den anderen verlassen, jetzt sind wir in unterschiedlichen Welten, das macht gar keinen Sinn mehr, wir müssen uns trennen. Und das meine ich nicht, sondern... weil oft fängt man dann immer wieder an derselben Stelle an mit neuen Beziehungen und hier wäre diese schöne Chance drin, weiter gemeinsam zu wachsen. Und da mag ich ja den Spruch von Gerald Hüther so sehr gerne. Liebe ist das absolute und bedingungslose Interesse am Wachstum des anderen. Finde ich mega. Ein bedingungsloses und absichtsloses Interesse am Wachstum des anderen. Nicht, der soll wachsen, damit er mir hier und hier helfen kann, sondern dieses Zulassen können, daran interessiert sein. Und der eine beschäftigt jetzt sich mit den Themen und mit jenen Sachen. Also heute, okay, nun bin ich aber auch im Internet in so einer Blase da unterwegs, das weiß ich wohl schon, aber gibt es ja so viele Angebote, was kann man machen, um innerlich da zu wachsen und oder gesünder zu leben. Und hier, was ich da gehört, Ernährung dazu, bei dem anderen gehört Bewegung dazu und so etwas. Und dann entsteht da vielleicht eine Leidenschaft und der andere denkt, oh mein Gott, noch eins, das ist ja fürchterlich. Und jeden anderen, der jetzt hier um die Alster oder was weiß ich, wie auch immer. Also nee, das ist gerade die andere Welt und das darf sein. Also da... so eine Toleranz reinzubringen, dass das auch alles da zum Leben dazugehören darf und erstens nicht eine Bedrohung ist, zweitens nicht gegen einen ist, sondern das macht der andere für sich selber, weil er das für sich erkannt hat. Mag sein, dass er denkt, oh, es wäre so schön, wenn du da jetzt auch mit auf mitlaufen würdest oder mit aufs Fahrrad springst oder mit, was weiß ich, vegan lebst oder so etwas. Ne? Das wünscht man sich ja vielleicht alles Mögliche. wichtig und vielleicht der gemeinsame Nenner ist, wir wollen beide, dass es für beide gut wird. Also mir war das auch in Verhandlungen damals klar, als nochmal zurück zu den Einrichtungsprojekten. Ich musste da ja bei jedem Auftrag neu mein Honorar verhandeln und so etwas. Und klar geht jeder in so Geschäftsverhandlungen rein im Kopf, was er alles, ich sage jetzt mal, durchsetzen will, ne? Was seine Forderungen sind und so. Und da hatte ich mal gelernt, mein Gegenüber kann mir nicht zuhören, solange er seine Forderungen, seine Ideen nicht geäußert hat. Dann hat er immer im Kopf, darf das nicht vergessen und jenes und das muss ich hier und dann, ne, das will ich auch noch raushauen und raushandeln oder was weiß ich. Und das heißt, sich erstmal das von dem anderen anhören, weil er dann erst in der Lage ist, dir zuzuhören, was du möchtest. Und dann war mir auch immer klar, wir sollen beide mit einem guten Gefühl hier vom Acker gehen. Also wenn man das Gefühl hat, ha, ich will hier das Maximale raushauen und werde, also ich glaube nicht, dass jemand von euch sagt, dann werde ich den mal hier über den Tisch ziehen oder so etwas. So sind wir alle nicht unterwegs, sondern aber doch nur an die eigenen Vorteile denken. Das wird nichts. Also wenn es mir wichtig war, dass auch die andere Seite sich wohlfühlt, dann waren wir hinterher beide Sieger. Und ich hatte nie das Gefühl, dir hier jetzt klein beizugeben, sondern ganz im Gegenteil, ich war ja mächtig, mächtig stolz, dass ich sowas alles aushandeln kann. Ne? Das war für mich eine riesengroße Schwelle damals. Das war für mich eine unglaubliche Anstrengung und ich hatte durchaus auch Investoren, die also nicht zimperlich mit mir umgegangen sind. Und ne, also ich hatte ja auch so Schreibende, also wo ich dann Pressearbeit gemacht habe für Firmen. Also ich weiß nicht, ich will das jetzt hier gar nicht wiederholen, merke ich gerade, was da von der anderen Seite kam, um mich einzuschüchtern, wen er alles zum halben Preis von meinem Einkaufen könnte. Und weiß ich noch, ich habe mich zurückgelehnt und habe gesagt, wissen Sie was, Herr X, ich denke, Sie sollten das einfach mal machen. Und das sage ich ohne Häme. Und ich komme auch ohne Häme nach einem Jahr oder was weiß ich zurück. Probieren Sie es doch einfach mal aus. So, da hat er sich nicht zu geäußert. Und dann waren wir zum Abschluss essen gegangen, was so ein bisschen zu unserem Ritual gehörte. Wir haben uns nicht oft gesehen. Ich habe auch andere Sachen, Einrichtungssachen für den gemacht. Und dann fragt er mich beim Essen, haben Sie das ernst gemeint vorhin? Ich sage, ja, durchaus. Sagt er, alle Achtung, Sie haben den Auftrag. Also dieses innerlich frei sein. Deswegen musste ich auch immer drei Parallelaufträge haben, dass ich einem auch Adios sagen konnte und hatte trotzdem noch genug Einnahmen. Ne? Denn ich war ja auch mal streckenweise alleine fürs Familieneinkommen zuständig. Also zu gucken, dass auch der andere sich wohlfühlt oder die Freiheit zu haben. Ich mache das hier nicht zu jedem Preis und ich habe da die innere Freiheit. Das ist natürlich heute in meinem Alter deutlich einfacher, aber damals war ich auch durchaus unter Druck und habe mir aber diese innere Freiheit genommen und auch ernst gemeint. Ich habe sie auch ernst gemeint und ich wäre auch durchaus zurückgekommen. Ich denke, man muss das auch mal ausprobieren, wenn man immer das Gefühl hat, ah Mensch, die ist aber ganz schön teuer und da kriege ich doch Vergleichbares zum halben Preis oder so. Aber das hatte er, glaube ich, nur so rausgehauen, um mich einzuschüchtern, wie dem auch sei. So, das sind einfach mal querbeet eine Menge Ideen, wie man an was herangehen kann und schau mal, ob da was für dich dabei ist. Und wenn du andere Menschen kennst, die eventuell auch solche Probleme mal im Leben haben, wo sie eine Idee gebrauchen könnten, wie man damit umgehen kann. Und dann schick doch diesen Podcast gerne weiter. Ich freue mich natürlich auch über deine Bewertungen und ja, noch Kommentare auf LinkedIn und Instagram, wo da ja überall nochmal was dazu erscheint. Und
Schicke ganz viele Grüße, dass du mit deinen Konflikten vielleicht ein Stückchen einfacher umgehen kannst. Und die Sache so endet, dass beide daraus lernen können. Alles Liebe. Tschüss.